Ich bin wirklich, wirklich schlecht darin, stillzusetzen. Mir war das früher gar nicht so klar, aber ich bin immer dabei, also selbst jetzt, wie
Die Leute sehen es nicht, aber Coco dreht mit ihrem Drehstuhl die ganze Zeit so hin und
ich
her.
habe auch was zum Fummeln.
Hier diverse. Hi und herzlich willkommen zu Commit Mich, der Projektpodcast. Ich bin super happy, dass ihr alle wieder da seid, denn es gab ein kleines Päuschen. Ja, es ist momentan etwas schwierig, die Zeit zu finden und den Rhythmus, um am Podcast dran zu bleiben. Aber ja, ich hoffe, ihr seid vielleicht deswegen umso heißer auf die neue Folge. Und es geht diesmal wieder mit der ADHS-Reihe weiter. Wir haben noch ein super interessantes Interview vor uns, in der ich die liebe Coco ein bisschen löcher zu ihrem ganz persönlichen ADHS, was ihr Leben mit ADHS ausmacht und ja, wie das zum Beispiel auch ihre Beziehung beeinflusst. Ein ganz spannender Bereich. Ja, ich würde vorschlagen, hört mal rein und überzeugt euch davon, dass ADHS eine sehr, sehr individuelle Geschichte ist. Ich freue mich auf Feedback, Kommentare, aufs Teilen, auf Likes und jetzt geht's los. Ich hatte es schon angekündigt. Letzte Woche war Carrie bei uns und wir bewegen uns immer noch in dieser ADHS-Welt und freuen uns auf jeden Fall, nochmal ein paar Insider-Blicke, Einblicke von dir zu bekommen, liebe Coco. Hi, wie geht's dir?
Hi, danke, dass ich dabei sein darf. Mir geht's gut.
Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich total.
Danke.
Ich habe der Hörerschaft schon gesagt, dass du dabei sein wirst und dass du ADHS hast. Du bist auch spät diagnostiziert, ist das so? Habe ich das richtig in
Ja.
Erinnerung?
Ja, ich wurde letztes Jahr im, glaube ich, Oktober diagnostiziert. Also schon ein paar
Ja,
Monate
krass.
her, aber
Aber auch noch nicht
ja.
so lang her, ne?
Nee. Also in der
Hey.
Kindheit oder so wäre wahrscheinlich dann besser gewesen.
Ja,
Zensiert.
also gehen wir dem mal auf den Grund. Vor so einem Schritt eine Diagnose anzugehen, da ist ja auf jeden Fall ein Leidensdruck da, der einen dazu bewegt. Und wie ist da deine Geschichte? Warum, wie bist du auf ADHS erstmal überhaupt aufmerksam geworden?
Ich weiß nicht mehr, ich glaube, das erste Mal habe ich von ADHS gehört, von so einem Schulkollegen, der hatte einen Bruder, der auch ADHS hatte und der war halt wirklich verhaltensauffällig oder ich weiß nicht, wie man das richtig sagt. Jedenfalls hatte der Aggressionsprobleme und unaufmerksam und eben so klassisch, wie man sich das vorstellt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich halt nicht gedacht, so das könnte ich jetzt haben, das bin ich nicht. Aber dann, weiß nicht, vor ein paar Jahren habe ich eine gute Freundin kennengelernt, die halt auch schon lange diagnostiziert ist. Und die hat mich davor, also dazu, also sie hat so von Sachen erzählt, in denen ich mich wiedergefunden habe. Und dann auch mit Social Media ging das dann los, dass dort ganz viel von ADHS geredet wurde. Und ich habe mich auch ganz viel wiedergefunden.
Ja, das
Und
ist verrückt,
dann.
weil es ja auch so ein bisschen als Trend verschrien ist, aber super viele erzählen, dass sie darüber wirklich ihren Weg gefunden haben und sich wiedererkannt haben, was ja einfach mega wertvoll ist.
Ja, da hattest du ja in der letzten Folge schon drüber geredet. Oder
Ja, das stimmt.
vorletzten. Es ist, ja. Und ich stimme dir da auch zu. Also das, deine Argumentation war da auch sehr, dass man, dass es auch gar nicht so schlimm ist, wenn das ein Trend ist, wenn halt Leute auch dadurch eben aufmerksam werden. Das
Ja, ist so. Es
finde
schadet ja
ich auch.
keinem. Also das finde ich immer. Es ist halt kacke, wenn dadurch jetzt Leute so eine Geldgeschichte daraus machen. Ne? Haben wir auch letztens mal drüber geredet. Es entstehen ja dadurch auch tausend Apps und ja, klick mal hier, dann kriegst du irgendwie den besten Tipp der Welt oder irgendwie dies und das. Das ist natürlich echt schade. Aber ich finde einfach, wenn das an Informationen irgendwie, jetzt wenn Informationen an Menschen gereicht werden, das ist ja einfach super gut und ja, also, aber genau, du hast dann durch deine Freundin und durch Social Media hast du so einen leichten Verdacht schon bekommen und dachtest so, oha, irgendwie passt das doch zu mir.
Ja, ich weiß nicht, vor allem, also Therapie an sich habe ich dann gesucht, letztes Jahr vor allem, weil ich auch privat einfach so emotionale Probleme hatte. Mhm. Und ich weiß nicht, ich hatte halt nicht irgendwie eine Einzeltherapie gefunden. Stattdessen habe ich halt dann irgendwie auch wegen ADHS mal Mails geschrieben. Und dann hatte ich irgendwie plötzlich Glück. Also jetzt nicht bei der normalen Therapie, sondern einfach bei der Diagnose. Und ja, dann habe ich das so rausgefunden.
Ach, witzig. Also war es ja doch auch relativ ein direkter Weg. Weil oft ist es ja so ein Verdachtsmoment und man kommt nicht direkt an den Diagnoseplatz oder irgendwie so. Hast du denn, also das ist jetzt alles so abgekürzt. Und wir wollen natürlich, also oder ich würde natürlich gerne erfahren, was für dich ADHS bedeutet, was dein ganz individuelles ADHS überhaupt ja, so markert. Also, als du dann diesen Verdacht hattest, was war so der größte Leidensdruck, wo du gedacht hast, oh, krass, irgendwie, das ist was ich ja auch verändern kann oder beziehungsweise da läuft was schief, was ich nicht mehr ertrage. Du hast ja auch gerade gesagt, du hattest emotionale Probleme, was ja voll oft einfach ist, dass man Begleiterscheinungen hat, die durch diese ständige Überreizung, Überforderung ja entstehen können. Und es ist genau richtig, dass man da dem ja auf den Grund geht und guckt, wie kann ich mir helfen? Hattest du auch rückblickend so einen typischen Coco-ADHS-Schwerpunkt?
Da muss ich jetzt ein bisschen überlegen. Ein ADHS-Schwerpunkt. Du meinst, also ja, wo es am stärksten irgendwie ausgeprägt ist. Mhm. Also ich denke, also zum einen habe ich halt relativ stark dieses RSD, dieses Rejection Sensitive Dysphoria, also dieses, wo man im sozialen Kontext ziemlich empfindlich ist und
oh ja, einfach, das erzählen auch viele.
Ja, naja, dass ich mich dann auch so reinsteige, das war da so das, weswegen ich dann halt auch Therapie gesucht habe. Aber andererseits, wenn ich so zurückblicke, Schule war gar nicht so was für mich. Mhm. Also ich habe jetzt meinen Abschluss in Bachelor, aber ich kann Frontalunterricht überhaupt nicht. Ich bin schlecht im Hausaufgaben machen. Ich bin einfach auch unkonzentriert und so, auch bei Sachen, die mich gar nicht interessieren. Also.
Aber ey, wie krass, dass du deinen Bachelor geschafft hast. Also jetzt war Hut ab, da kannst du dir krass mit deiner Geschichte auf die Schultern klopfen. Und gerade wenn du sagst, du hast es gemerkt, schon in der Schulzeit, das, ja, es ist ja super schwierig. Also Frontalunterricht, dann hast du da was weiß ich, 30, im schlimmsten Fall 30 andere Schüler sitzen, die alle irgendwie was machen, das dich ablenken kann, potenziell. Und weißt du, und das ist, glaube ich, immer so erleichternd, wenn du die Diagnose hast. Also ich weiß nicht, ob du dir das bewusst dann machst, wie krass schwer es du es hattest und wie weit du es geschafft hast. Das ist ja schon echt ein Haufen Arbeit gewesen.
Ja. Ja, ich habe dann auch, als ich dann Diagnose hatte, erstmal geweint, weil ich mir so gedacht habe, so viele Jahre, wo ich mich angestrengt habe und jetzt weiß ich endlich, warum das mir so schwer gefallen ist. Ja.
War das so eine Mischung aus Erleichterung, krass, da kennt mich endlich jemand und da wird mein Leid gerade anerkannt oder auch aus Trauer über diese verlorene Zeit, über diese verlorene Unterstützung, die man hätte haben können oder so eine Mischung? Oder erzähl, was war das?
Ja, irgendwie, sagen wir, ich in der Schulzeit war ich sehr so, ja, warum bekomme ich das jetzt nicht so hin? Warum sind die anderen da so viel fitter darin, ihre Hausaufgaben zu machen und fleißig zu sein und ordentlich zu sein und all diesen Scheiß? Mhm. Und wenn ich dann eben weiß, ich habe ADHS, dann weiß ich auch, ah, daran liegt's. Da, also, dann weiß ich irgendwie, ja, du hattest es schwerer als die anderen, deswegen fiel es dir auch einfach schwerer. Also,
ja, das, ist ja. So.
Und ja. Naja. Und der andere Punkt, halt dieses Anerkennen und so, das ist halt natürlich auch, dass ich dann im Prinzip auch, ich glaube, in erster Linie war das auch jetzt gegenüber meinen Eltern so sagen kann, deswegen bin ich so.
Ja. Ja. Große Erkenntnis irgendwie, ne?
Krass. Ja.
Okay, jetzt haben wir ungefähr den Weg, wie du in die Diagnostik reingekommen bist. Und du hast von deiner Schulzeit erzählt. Hast du denn auch so im Sozialen oder auf einer anderen Ebene schon früh das gemerkt, dass da irgendwie was anders ist? Also die Carrie hatte so ein bisschen erzählt, dass sie auch das Gefühl schon immer hatte, irgendwie aufzufallen, nicht reinzupassen. Das berichten viele, ist natürlich ja aber auch nicht jetzt universell der ADHS-Marker, ne? Aber wie war da so deine Erfahrung im Sozialen?
Auch ähnlich, aber ich glaube, ich habe da doch ein bisschen andere Erfahrungen gemacht als Carrie. Mhm. Carrie ist ja nach außen sehr bunt. Also sie sagt, was sie denkt, und sie ist sehr, sehr extrovertiert. Ich bin sehr introvertiert.
Und das finde ich das Spannende an euch beiden. Also man muss dazu sagen, für die Hörer, ihr beiden kennt euch. Und dass ich habe euch zusammen kennengelernt und ich finde es total cool, weil gerade bei euch beiden, so im Kontrast, finde ich so spannend. Das zeigt halt, wie unterschiedlich, wie individuell, wie persönlichkeitslastig natürlich ja jegliche Form von ADHS auch ist, weil wir sind Menschen. Du bist nicht ADHS, du bist Coco, Carrie ist Carrie. Aber es sind Menschen mit ADHS und das kann so unterschiedlich aussehen. Und das finde ich ja genau reizvoll hier, gerade für die Hörer, die vielleicht noch nicht so viel mit ADHS zu tun hatten. Es sind nicht immer diese Instagram-Chaos-Leute, die laut in die Welt rausposaunen. Das Chaos kann auch ganz woanders. Man muss nicht so, ja, weißt du, ich meine, es gibt ja so Menschen, da denkt man direkt, ah, Klischee, ADHS, die kommen in den Raum und ja. Und das finde ich sehr spannend jetzt hier in unserem Interview.
Genau, ja, was du sagst. Ja, genau, also bei mir, also Grundschule, also ich war schon immer ein bisschen eine Außenseiterin, würde ich schon sagen. Ich weiß nicht, ich war halt das Träumerchen, was... was auch teilweise dann auch alleine irgendwo saß. Aber ich hatte das halt zu der Zeit noch auf andere Sachen geschoben. Also ich hatte vielleicht auch einfach eine andere Erziehung oder so. Also meine Eltern haben halt, sind nicht die gleiche Generation wie andere Eltern. Meine Eltern sind beide Physiker akademisch und haben mich halt auch immer in der Richtung gefördert, sodass ich halt ein sehr großes Allgemeinwissen als Kind auch hatte. Und wenn ich dann von, weiß ich nicht, von Schnecken erzähle und dass die Knoten als Gehirn haben, das, andere Kinder können vielleicht nicht immer was damit anfangen, wenn ich so komische Sachen erzähle.
Ey, ist auch mega spannend, aber Kinder sind brutal. Ja, das, ja, es ist schade, dass gerade die Kleinsten auch oft sehr grausam sein können. Also so eine Andersartigkeit, gerade weil die ja noch sehr in ihrer Klassifizierung sehr ausgeprägt sind, weil sie die Welt sortieren müssen. Und wenn dann jemand irgendwie andere Interessen hat als was weiß ich, ja, was ist das Bekannteste hier?
Paw Patrol,
Germany's Next Topmodel, ja, 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 krass. Und das ist grausam, ne? Also ich glaube, viele Kinder passen sich dem dann an und versuchen zu gefallen, was ja super traurig ist, weil ich glaube, viel mehr Kinder fänden auch deine Schnecken spannend und was du für Insider-Knowledge hast. Und das haben sich vielleicht gar nicht alle getraut, dann auch zuzulassen. Und das ist so, dass da die Verbindung oft in dem kindlichen Bereich noch nicht so da sind. Das ist grausam. Ja, da hast du auf jeden Fall gemerkt, da hast du ja auch viel schon Wunden und Narben einkassiert, was ja echt auch ein bisschen das ist, worüber ich in der vorletzten Folge gesprochen habe, dass genau das, also die frühkindlichen Erfahrungen, viel Kritik im Leben, viel Ausgrenzung und dieses nicht sich irgendwo zugehörig fühlen, das kann ja auch schon zu diesen Komorbiditäten führen. Und das ist total schlimm. Ich meine, man kann die Welt nicht ändern, aber man kann sich vielleicht im Nachhinein besser trösten, indem man sagt, naja, jetzt hat es irgendwo einen Grund, ne? Aber trotzdem sind die Narben ja da und ja, okay, und das war so in deiner Schulzeit so dein Erfahrungshorizont erstmal.
Ja, also ich glaube, man kann es damit zusammenfassen, dass man sagt, ich habe die anderen nicht verstanden und die haben mich nicht verstanden. Vielleicht
so. Auf unterschiedlichen Planeten.
Kann man so sagen.
Ich glaube auch, dass für viele Menschen mit ADHS die Schulzeit auf vielen verschiedenen Ebenen eine Herausforderung ist. Also ne, klar, das Soziale und dann auch diese Wissensverarbeitung, die von einem ja abverlangt wird. Und wie du gesagt hast, Frontalunterricht funktioniert da einfach nicht gut. Und das ja auch mal so ne, am Rande auch für andere Kinder mit einem Gehirn, das sage ich jetzt mal nicht, an Dopaminmangel leidet, da ist ja auch Frontalunterricht nicht mehr das, was en vogue ist, was so gut funktioniert. Und du hast dann ja super alles, also was ist super, natürlich hast du deine Narben und es war super anstrengend und ich glaube auch, dass du da nicht ganz ja, ungescholten draus hervorgegangen bist, aber du hast deinen Abschluss gemacht und wie ging es dann weiter? Du hast das Abi dann gemacht?
Ja, ich habe dann, also eigentlich wollte ich weiß nicht, wie relevant das ist.
eigentlich wollte wir machen es so relevant.
Wir machen es relevant, okay. ja, ich wollte so ein freiwilliges Jahr machen ein bisschen, aber das hat dann nicht geklappt. Und dann habe ich einfach den nächsten irgendwie interessanten Studienplatz genommen, der mich ein bisschen interessiert hat. Ich wusste in der Schule, ja, mit Sprachen wird das nichts. In die Richtung mache ich eh nichts. Ich dachte entweder irgendwie Kunst oder eben irgendwie MINT-Fächer. Und dann bin ich dabei geblieben. Und hab dann
ja, du hast mir auch gezeigt, also auch bei deinem Instagram-Account, da kann man ja auch sehen, dass du echt sehr viele Talente und Interessen hast und so, wie ich dich jetzt auch kennengelernt habe. Das ist schon cool, wenn man so, ja, verschiedene Bereiche einfach irgendwie interessant findet, wo wir jetzt auch wieder zu einem Symptom kommen, was viele ADHSler kennen, Hyperfokus, dass man sich in eine, das hatte ich, glaube ich, in der Folge gar nicht erzählt, wo ich so ein bisschen informiert habe, dass man sich so in Themen, die einen voll anfixen, so richtig verlieren kann. Und das finde ich auch extrem spannend, weil dadurch viele so Expertenfelder aufgemacht werden. Und so viele bedauern, dass sie dann relativ schnell auch den Fokus wieder verlieren und dann da nicht dann komplett Experten werden, sondern dann wieder das nächste Fass quasi aufmachen. Aber wie interessant ist das, wenn du halt so eintauchst in so verschiedene Bereiche? Was ist das so bei dir?
Ja, da gibt es definitiv Hyperfokus. Ich habe Latein abgewählt.
Ja. Oh, mein graues Latein war echt ja, sehr schön.
Ja, bei dir auch. Okay.
Oh, ey, ich habe tatsächlich mein großes Latinum geschafft, aber nur mit Ach und Krach, mit Nachhilfe, aber ja, immerhin.
Ich habe es vor dem ersten Latinum, ein Jahr vor dem ersten Latinum abgebrochen, weil ich mir dachte, nee, das tue ich mir nicht länger an.
Ich brauche ja auch inzwischen kaum noch eine, aber ach ja, zu viel dazu. Ja.
Genau, das dachte ich mir eben auch. braucht keiner. Okay, was war die Frage?
Oh ja, das, ey, siehst du, wir sind doch noch gar nicht so schlecht hier in unserem Fokus.
Ja, also Zeichnen hat mir immer viel Spaß gemacht. Zeichnen, Malen, sowas in der Richtung. Aber eben auch Programmieren dann, wenn ein Programm läuft und so funktioniert, wie man es geplant hat, wie wenn man irgendwie einen Fehler gefunden hat, nachdem man Ewigkeiten gesucht hat, wo man ein bisschen so Detektiv gespielt hat.
Es lädt ja auch schon fast so dazu ein, dass man da so drin versinkt, ne, und alles um sich herum vergisst irgendwie. Also auch viele berichten, dass sie dann vergessen, aufs Klo zu gehen, zu essen, zu trinken, dass man dann echt so 4-5 Stunden in so einem Hyperfokusloch ist und dann plötzlich so, oh scheiße, wo ist denn die Zeit hin? Und ja, umgekehrt halt, klar, ne, dieses, wenn du was machst, was dich gar nicht interessiert oder du musst es machen, dann ist die Zeiteinschätzung eine ganz andere und auf einmal so, okay, krass, ich dachte, ich hätte jetzt schon eine halbe Stunde rum, aber es waren irgendwie nur 10 Minuten. Das so in diesem Kontrast ist auch wieder in so Extremen, ne, die Konzentration.
Ja, doch, definitiv. Was mir Hyperfokus auch kaputt macht ein bisschen, ist immer, wenn ich irgendwie den Druck habe, das jetzt zu machen. Das, also ich mag es total gerne zu malen, ich mag es auch meine Freunde zu malen, aber wenn ich weiß, diese eine Freundin hat jetzt demnächst Geburtstag, ich muss jetzt für sie was malen, dann ist es so, nee, ich mach das jetzt nicht, ich habe jetzt anderes zu tun. Das ist so...
Scheiße, dass man den nicht irgendwie dann nutzen kann, wenn man irgendwas machen muss, ne? Dann wird es schon wieder kein Hyperfokus.
Also manchmal klappt es ja doch. Also es muss klappen. Ich habe das ja jetzt auch zu meinem Beruf gemacht. Also jetzt nicht zeichnen, sondern eben programmieren. Und dann, naja, es gibt so Strategien, um das dann doch noch hinzubekommen. Aber wenn man einmal angefangen hat und die Motivation auch wirklich gefunden hat, dann geht's schnell. Dann und dann ist auch dieses, ja, ich kann jetzt nicht noch was essen gehen, jetzt kann ich nicht auf Toilette gehen. Also ich denke da nicht dran.
Wenn man einmal drin ist. Es ist ja, wenn man eine Diagnostik angeht, also zum einen natürlich braucht man so oder erhofft man sich ja so eine Erkenntnis über sich selbst. Aber die nächsten Schritte sind ja auch so ein bisschen, dass man die Schwierigkeiten im Alltag vielleicht angeht. Und das, was du gerade beschrieben hast, so dass man dann auch sagt, okay, ich gehe jetzt nicht mehr aufs Klo, ich gehe jetzt nicht mehr was essen, sondern ich muss jetzt die Motivation nutzen und setze mich direkt hin, wenn ich irgendwie eine Aufgabe habe oder so. Hast du das auch in anderen Bereichen, wo du schon so einen Trick oder so eine Strategie für dich hast im Alltag, um dir das Leben mit ADHS zu vereinfachen?
Also ich höre sehr viel Musik und wenn ich halt Musik höre, aber eigentlich auch Podcast, muss ich halt nebenbei was machen und dann nutze ich oft diese Energie, um aufzuräumen oder was zu machen, was ich eigentlich sowieso machen wollte, aber mich irgendwie nicht dazu aufraffen kann.
Ja, cool. Ja, das ist auch was, auch für die Hörer, die das jetzt noch nicht so tief drin sind im ADHS-Thema, das halt, da warst du ja auch dabei, als wir darüber gesprochen haben, dass es so Stränge gibt, Fokusstränge und dass zum Beispiel ein ADHS-Gehirn sehr schnell abgelenkt wird durch, sagen wir mal, 20, 30 Stränge, die Konzentration irgendwie immer wieder stören. Und da hilft es dann, sich quasi einen externen Strang noch on top zu seinem eigenen zu setzen, wie zum Beispiel externe Musik oder ein Podcast oder so, dass man dann fokussiert bleiben kann bei der eigentlichen Aufgabe, dass man nur 2 Stränge statt 30 Stränge hat. Und genau, das ist eigentlich ja auch eine ganz coole Technik, wo man dann doch irgendwo sich auch motivieren kann, seine Aufgaben zu erledigen. Ja, was ich aber auch super spannend finde, also jetzt waren wir hier so bei Hyperfokus und du hattest eben die Social... Och, mit der Dysphoria, sagst du es nochmal.
Rejection Sensitive Dysphoria.
Ja, so. Das ist nämlich, finde ich, auch so ein großer Bereich, den viele gar nicht kennen. Und viele mit ADHS kennen das aber sehr, sehr gut. Und wie fühlt sich das an? Also das ist dann in so einer Situation, wenn du glaubst oder auch in real, du kriegst eine Kritik oder jemand ist irgendwie dir gegenüber kritisch eingestellt, dann nimmst du das quasi dir sehr, sehr, sehr zu Herzen und trägst das lange mit dir. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, so.
Ungefähr so, ne? nehmen wir so. Okay, nächstes Jahr. Nein, Quatsch.
Nee, ich weiß nicht. Es ist halt irgendwie wird man zurückgewiesen. Ich hatte das jetzt auch dann erst wirklich so im Kopf, oder dass ich das eben habe, also Begriff sowieso noch nicht, aber dass ich eben so ein Problem damit habe mit Zurückweisungen, als ich eben einen Freund bekommen habe. Mhm. Dass man dann irgendwie, weiß nicht, man will einen Kuss, aber in dem Moment bekommt man keinen oder sowas. Mhm. Und man will kuscheln oder geht gerade nicht und so. Also rein rational versteht man dann die Gründe des anderen und so. Mhm. Aber so auf einer emotionalen Ebene tritt das irgendwas los. Also es ist gar nicht so, also Leute reagieren bestimmt unterschiedlich darauf. Jeder ADS ist ja auch anders. Aber bei mir ist es jetzt so, dass es dann eben so ein Druckgefühl ist, so irgendwas, irgendwas drückt jetzt, irgendwas ist jetzt nicht richtig. Und wenn ich halt dann sowieso schon irgendwie gestresst, müde oder allgemein in einem schlechten Zustand bin, dann ist das so, also ich bekomme dann Heulkrampf. Das ist aber
das löst super viel aus, ja.
Das dauert dann auch, bis es dann wieder weg ist.
Das ist aber auch super spannend. Wir kommen jetzt in eine spannende Ecke. Also du redest von deinem Freund und das ist ja auch ein super komplexer Bereich. Also wenn man mit einem neurodiversen Menschen zusammen ist und es handelt sich vielleicht um neurotypischen oder auch neurodiverse Menschen, die zusammen sind, müssen sich ja nicht gegenseitig immer verstehen, ne? Also es ist ja manchmal, glaube ich, schwer nachvollziehend für das Gegenüber. Wie würde denn dein Freund zum Beispiel in solchen Fällen reagieren und kannst du da gut mit ihm drüber reden?
Mit meinem momentanen Freund, ja. Also wir haben schon öfter, glaube ich, darüber geredet. Momentan ist es auch nicht mehr so das Thema. Letztendlich, also es ist halt allgemein schon lange her, dass ich dann so einen Anfall, nenne ich das jetzt mal, bekommen habe, dass ich dann halt mich wirklich unsicher gefühlt habe, ne? In der Beziehung auch.
Ich finde auch mit deiner Biografie, was du eben erzählt hast, ist das ja noch mal verständlicher. Also, ne, dann kommt ja diese diese Hypersensibilität ja auch vom ADHS noch on top. Also du bist ja auch geprägt, dass du viel Zurückweisung in der Schule erfahren hast, hast du ja erzählt. Und das ist ja, also zu diesen Narben oder zu dem ADHS kommen ja noch diese Narben dazu. Und dann ist ja auch vollkommen verständlich. Und das geht ja auch vielen ADHSern so, dass sie einfach, und habe ich ja auch vom Elternhaus viel Kritik, viel, ja, einfach auch irgendwie so ein Anecken und so ein, du bist nicht gut genug, du bist nicht gut so, wie du bist. Und das ist halt irgendwie so krass, dass gerade die Kinder und Erwachsenen, die eh schon irgendwie sehr emotional reagieren und wenig Regulationsmöglichkeiten haben, dann auch noch so, also, ja, da kriege ich gerade so Gänsehaut, mir vorzustellen, dass so ein kleines Kind, das dann irgendwie, es kann halt nicht still sitzen und kriegt immer on top, so, ja, jetzt zappelt man nicht hier so rum. Und das finde ich so, ja, und auch aus dem Grund, finde ich, ist es gut, über das Thema zu sprechen, dass man vielleicht ein bisschen mehr Akzeptanz für verschiedene Verhaltensweisen irgendwie erlernt und dass wir als Gesellschaft einfach da toleranter und akzeptierender werden.
Ja. Es ist halt, also es ist für meinen Freund auch sicher, also ich glaube, es ist allgemein für eben den Partner oder die Partnerin eben schwierig, dann, also auch Grenzen zu setzen, also Partner, Partnerin setzt eine Grenze und die andere Person hat eben RSD und dann ist es halt für die Person mit dem RSD vielleicht auch irgendwann schwierig. So, und das ist halt so, der darf ja Grenzen setzen. Es ist sogar gut, dass er Grenzen setzt. Aber es ist halt so, man muss dann irgendwie versuchen, irgendwie so ein Gleichgewicht zu finden. Was kann jetzt die Person, die die Grenzen setzt, auch nachher dann vielleicht tun, damit die andere Person sich nicht zurückgewiesen fühlt? Ist es so, irgendwie Zeiten setzen oder irgendwie eine andere Form der Bestärkung irgendwie geben.
Also, spannend, ja.
Man will ja als Person mit RSD, will man ja auch nicht kontrollierend sein oder irgendwie Grenzen überschreiten oder so. Aber man fühlt sich trotzdem halt scheiße. Und das will man ja auch irgendwie kommunizieren und versuchen, eine Lösung zu finden. Aber die andere Person sagt so, nee, das ist jetzt meine Grenze. Da kommst du nicht drüber, akzeptier das. So, das ist halt in Beziehungen sehr, sehr schwierig.
Spannender Aspekt. Und ich glaube auch, dass es da auch einen sehr starken Austausch bedarf und auch einen sehr empathischen Partner, dass beide ihre Grenzen gut kommunizieren können und lernen irgendwie, hey, okay, das ist deine Gefühlswelt. Ich bin nicht in der Gänze dafür verantwortlich. Natürlich liebe ich dich und ich unterstütze dich darin, aber ich muss auch meine Grenzen durchziehen. Und das funktioniert ja sonst nicht anders. Ja, naja, das ist echt ein spannender Aspekt an ADHS, an der Hypersensibilität, an dem RSD, dass man dieses Miteinander... Man hat oft ja das Gefühl, ich bin so im Recht, auch mit diesen starken Gefühlen. Ne? Und dass man da aber in die Kommunikation kommt und sagt, hey, du hast nur deine Grenzen gesetzt, was total okay ist. Es muss funktionieren, sonst funktionieren wir nicht. Ne?
Ja, also, ich weiß nicht, ob ich dazu jetzt noch weiter...
Wir wollen Deep Talk, du kannst immer weitergehen.
keine Ahnung, ob er das hört, aber das war so mit der Grund, dass ich mich von meinem, also dass mein Ex und ich uns getrennt haben, weil das mit uns nicht so funktioniert hat eben. Das ist dann eben in so eine Teufelsspirale gekommen ist und es ist immer schlimmer geworden und ja, manchmal funktioniert das eben nicht.
Ja.
Aber mein momentaner Freund, mit dem funktioniert das.
Super. Ja, guck mal, und das ist ja auch, glaube ich, das, was uns so ausmacht. Ne? Man findet so seinen Deckel. Und wenn es halt beiden Seiten zu sehr wehtut oder man da sich zu sehr verbiegen muss, dann ist es nicht gesund. Und ja, auf beiden Seiten. Und ja, ist das so die größte Herausforderung in der Beziehung? Oder wohnt ihr schon zusammen oder seid ihr noch in Einzelwohnungen? Da kommt, glaube ich, auch nochmal ein großer Batzen dann dazu.
Ja, ich frage mich, wie das wird, wenn wir mal zusammenziehen.
Ja, man kann das ja so austesten mit Urlauben und so. So peu über einen Tag, zwei Tage.
Also, wir waren noch nicht so wirklich im Urlaub. Also, beim letzten Urlaub waren wir auf dem Geburtstag einer Freundin, wo wir dann eben in einem Zimmer zusammen geschlafen haben. Und ich weiß nicht, da gab es so einen Punkt, wo wir uns dann eben auch, wo wir halt dann sehr aneinander gerieben sind. Mhm. Eben, also, wie sage ich das? Ich habe mich von ihm angegriffen gefühlt, dabei meinte er das nicht so. Was bei mir angekommen ist, ist, dass er mich angefaucht hat. Mhm. So, das war das. Und ich habe dann eben versucht, mit ihm drüber zu reden und er hat es überhaupt nicht verstanden und war halt dann auch selber angepisst. Also wirklich angepisst.
Ich habe aber das Gefühl, dass ihr im Großen und Ganzen, ich meine, wenn so ein Streit, der ist ja auch normal in Beziehungen, ist ja auch gut, weil man dann wieder eine Grundlage hat, darüber zu reden. Und du hast ja jetzt rundum gesagt, das passt bei euch und er versteht irgendwo, dich da zu nehmen, sage ich jetzt mal blöd, in deiner Reaktion und du gehst in eine Kommunikation. Also jetzt diese Situation war vielleicht nicht so gut, aber ihr seid ja noch zusammen. Also habt ihr das ja gemeistert irgendwie. Das ist ja die gute Quintessenz. Happy End.
Ja.
Aber klar, ich kann mir vorstellen, wie die Dramatik in dem Moment war und wie das für dich dann ja mit deiner Emotionswelt einfach noch over the top für dich einfach so ein riesen Ding ja auch war. Und das ist natürlich super anstrengend. Und das ist ja auch das, was für Menschen mit ADHS, ich finde ja überhaupt das Soziale so anstrengend machen, weil man immer viel zu sehr auch der zerdenkt und viel dieses, was viele berichten, diese Kürbis im Kopf, ne? Also so, man kann nicht abschalten und zerdenkt jegliche Situation nochmal von tausend Seiten. Und ich weiß nicht, wie ihr dann danach euch wieder vertragen habt, aber ist das was ihr verarbeiten konntet oder habt ihr da dann, also so, es wird ja wahrscheinlich immer wieder Probleme geben in Beziehungen, ist das ja irgendwie leider immer wieder so oder was heißt leider, es gehört ja dazu. Habt ihr daraus was für euch mitnehmen können?
Was wir daraus gezogen haben, ist nicht anfauchen. Vor allem nicht vor anderen. So kann man das vielleicht eher sehen. Aber letztendlich war auch das Problem, wir waren beide emotional sehr angespannt. Ich hatte nicht geschlafen. Ich hatte Hunger. Und also...
Oh Mann, da kommen aber auch viele Faktoren dazu, ne? Ich kann es voll nachvollziehen. Hunger und Schlaflosigkeit ist eine explosive Mischung.
Ich weiß nicht, ich glaube, er hatte auch nicht so gut geschlafen. Er hatte anfangs auch noch nichts gegessen. Und er war auch in einer komplett neuen Situation mit komplett neuen Leuten, die er gar nicht kennt. Wie gesagt, das war meine Freundin, die wir dann besucht haben. Nicht seine Freundin irgendwie. Er kannte da niemanden.
Fühlt man sich auch unsicher, ja.
Und letztendlich war das einfach eine sehr stressige Situation für uns beide.
Gibt es denn Bereiche, du hast gesagt, du hast auch eine Hypersensibilität und das finde ich ja persönlich auch einen super spannenden Bereich, weil das ja auch oft vergessen wird, dass es ein Teil von ADHS sein kann. In welchen Bereichen, also neben den sozialen Bereichen, spürst du das noch? Hast du da auch irgendwie sowas Taktiles oder Geräusche oder irgendwas, was dich sehr viel Kraft kostet?
Ich habe das jetzt ein bisschen so inflationär gebraucht. Also ich bin nicht irgendwie diagnostiziert oder sowas.
Ich glaube, das kann man gar nicht so im Einzelnen, oder? Weil das wird ja bei der Diagnostik auch nicht so richtig mit. Ich glaube, es ist eher was Subjektives. Nehmen wir das einfach mal als unwissenschaftliches Massenphänomen der ADHSler.
Ja, schon. Es gibt halt immer mal wieder so sinnliche Eindrücke, die mich dann halt schon auf einfach Nerven abwacken. So andauernder Autolärm ist scheiße für mich. Es ist in der Bahn, diese Geräuschkulisse ist doof. Ich im Büro, wenn die anderen alle telefonieren und so. Ein Teil von mir will dann halt, also mein Kopf will dann irgendwie zuhören, aber ich weiß, eigentlich muss ich mich konzentrieren. Ich weiß nicht, ob das Hypersensibilität oder einfach ADHS ist.
Vielleicht ist ja sogar die Hypersensibilität auch ein Teil der Aufmerksamkeitsstörung, weil man ja dann dem nachgeht. Also es ist ja auch, diese Reizfilterstörung ist ja auch Teil von ADHS, dass man Reize einfach krasser aufnimmt und dem ja so nachgeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein neurotypisches Gehirn vielleicht Reize einfach auch schneller wieder so ausblenden kann. Ich habe zum Beispiel auch von jemandem gehört, der abends immer eine Viertelstunde braucht, bis im Grunde das ganze Bettlaken glatt ist und die Decke sitzt und kein Windzug durchgeht und bis man dann erstmal zur Ruhe kommt, bis so dieser taktile Reiz, also so Stoffe auf der Haut und so. Oder auch von Kindern, die ihre Socken irgendwie nicht anziehen können, wo man eine Dreiviertelstunde braucht, bis man die richtigen Socken findet. Und das sind so diese, ja, diese taktilen Sachen in dem Bereich. Das, du hast das jetzt auditiv beschrieben. Viele erzählen auch so von so Lichtempfindlichkeit oder so Luftzug und ja.
Was mir jetzt noch eingefallen ist, ist halt sowas wie Konsistenz. Eben, also es gibt ja Leute, die spülen, indem die eben den Abfluss zumachen, dort Wasser reinlassen und so dann spülen. Ich kann das nicht. Also dieses ganze Zeug, was dann im Wasser rumschwimmt, das ganz schlimm für mich.
Oder kann ich mir vorstellen, ja.
So, auch wenn ich irgendwie was mit Knorpel esse oder so, bin ich auch schlimm. Es gibt auch viele, die mögen geräucherten Schinken. Mhm. Bei mir berührt das irgendwie so eine Stelle ganz hinten, sodass mein Würgereflex ausgelöst wird.
Oh ja, krass.
Es ist so irgendwie was fühlen, tasten oder so. Das, das habe ich auch ganz viel.
Spannend. Ich glaube, für dich ist das ja auch so normal, dass du viele Bereiche wahrscheinlich gar nicht... Das ist ja auch das. Wie soll man sich vergleichen, wenn es ja die eigene Realität, die eigene Normalität ist, ne? Mhm. Also man weiß ja nicht, wie andere das empfinden. Und ich finde, wenn man dann so dem... Wenn man über dieses Thema mal redet, dann merkt man plötzlich, ach ja, stimmt, das habe ich auch. Und da merke ich das auch. Und also ne, vielleicht das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, das können vielleicht viele nachempfinden. Aber ich glaube... Das löst vielleicht nicht dasselbe aus. Also das ist ja auch immer dieses Argument. Naja, das kenne ich doch auch. Ja, aber vielleicht löst das nicht denselben Stress aus. Und das ist ja schon irgendwo der Unterschied. Und das finde ich deswegen auch irgendwie so ein bisschen immer schwierig zu beurteilen.
Ja. Also ich glaube, ADHS hat sowieso das Problem allgemein, dass man eben sagt, ja, das... Ach ja, das hast du auch schon angesprochen.
Ja, aber du kannst das, das wollte ich dich nämlich fragen, weil das nämlich genau dein individueller Blick darauf. Hast du da auch schon Erfahrungen gemacht? Wie haben Leute so reagiert auf deine Diagnose und so? Das finde ich nämlich spannend.
Ja, also ich hatte es, also die ersten, die es erfahren haben, das waren eben meine Eltern. Meine Mutter ist undiagnostiziert, aber bestimmt auch ADHS. Die wusste, also die meinte so, ja, ich wusste ja schon immer, irgendwie wärst du so ein Sensibelchen, so ein Träumerchen, Sensibelchen. Ich habe mein Bestes getan, dich zu fördern.
Aber, kommt ja direkt so als Rechtfertigung, so, ne, so oft von Eltern, aber ich habe alles gegeben und so. Ja. Ja, das ist kein Erziehungsfehler, also muss ich gar nicht rechtfertigen.
Ist es nicht. Und mein Vater, ich weiß nicht, der ist so, müsst ihr das immer als Thema machen? Ist das jetzt eure ganze Persönlichkeit und so? Er unterstützt mich natürlich auch trotzdem in allem, aber er ist ein bisschen vorsichtiger, würde ich sagen. Mein jetziger Freund, er meinte so, oh krass, das ist jetzt keine Überraschung. Also ich hatte halt in den Wochen vorher schon immer mal wieder darüber geredet und so von Symptomen geredet und so. Und er meinte, oh, würde passen so.
Und, ja, cool.
Ja.
Ich finde, das gibt einem ja auch nochmal so eine Sicherheit, ne? Wenn der Partner, der einen so gut kennt, das auch versteht und nachvollziehen kann und sagt, ja, also kann ich mir vorstellen, weil die Menschen, die einen gut kennen, die dienen ja so ein bisschen auch als Diagnostik-Erweiterungssystem. So.
Ja, und natürlich Freunde, Eltern, so. Naja, das Problem ist auch ein bisschen. Großteil meines Freundeskreises hat selber auch ADHS.
Ja, das ist ja super spannend, weil viele, also ich finde, also das ist auch gesellschaftlich immer so ein bisschen kritisch beäugt, so vorweg, ja, dann horten sich die ADHSler und das Ding ist ja, das widerlegt nicht, dass es kein Trend ist, sondern das zeigt nur, dass sich neurodiverse Menschen ja auch erkennen und sympathisch finden und einfacher finden. Also das ist so ein, das ist ein Phänomen, was wirklich ja auch sozialisiert ist. Das macht ja total Sinn, wenn man sich bei den Neurotypischen irgendwie fremd und komisch fühlt, aber dann merkt man plötzlich, ah, da ist jemand, der tickt ähnlich wie ich, hat ähnliche Themen und auch, ja, auch so diese Sensibilität, diese Deep-Talk-Fähigkeit und das ist ja alles, was einen irgendwie verbindet und zu einer wertvollen Freundin macht. Und ja, deswegen finde ich das auch nochmal, so muss man auch nochmal, finde ich, betonen, das zeigt nicht, dass ihr euch da irgendwo jetzt reinredet in irgendeine, so, ne, also das kenne ich auch, diese Stimmen, ja, jetzt haben sie plötzlich alle in dem Freundeskreis, ja, es ist so, weil sich die Menschen finden, was ja super schön ist.
Ja, ist ja so gleiche Hyperfokus-Interessen, so. das schweißt zusammen, auf jeden Fall.
Schön. Dann sitzt ihr da alle und ja, was malen ist ja so eine Sache bei dir oder dann programmiert ihr auf einmal so ein Ding oder das hat wahrscheinlich jeder so sein, bringt seinen Hyperfokus mit rein in die Story.
Ja, ursprünglich haben wir alle geschrieben, also wir waren so eine Schreibgruppe und das war dann unser gemeinsamer Hyperfokus. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen wollte. Erzähl mal weiter.
Das finde ich gut, ich feiere das. Wir hatten ja gerade das Thema, ach ja, genau, negative Rückmeldung auf eine Diagnose oder auf die Thematik selbst generell. Hast du denn da außerhalb der Familie oder also man ist ja da auch in einem Apparat, sei es Ärzte oder Arbeit oder was auch immer, wo man das ja manchmal vielleicht doch thematisiert oder auf einer Party, hast du da jemals irgendwas Negatives erfahren? So?
Wegen ADHS meinst du? Mhm. Oder? Naja, ich gehe nicht auf Partys. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem. Und die Leute, mit denen ich mich umgebe, sind halt selber so.
Aber da hast du gut für dich schon gesorgt, guck mal. Dann brauchst du ja, ja auch.
Ne? Ich meine, auch sozial. Also ich bin ja introvertiert und so. Und wenn ich halt mit... Es ist halt so, dass es Leute gibt, die meine soziale Batterie mehr aufsaugen und Leute gibt, die das weniger tun. Und ich umgebe mich dann natürlich auch mit Leuten, die das weniger tun. Und gut. Dann sind das dann doch eher Leute, die selber ADHS haben. Mhm. Und ja.
Was ich jetzt spannend finde, du sagst ja selber, du bist introvertiert und so dieses Klischee ist ja von ADHS, dieses extrovertierte Laute, hier komme ich. Würdest du sagen, du hast trotzdem das H, also die Hyperaktivität, erkennst du die irgendwo bei dir? Oder würdest du von dir sagen, du bist eher der hyperaktivlose Typ, also ADS?
In der Diagnose wurde mir gesagt, dass ich nur ADS bin. Mhm. Aber letztendlich, ich habe das ja jetzt ein bisschen beobachtet und so. Ich bin wirklich, wirklich schlecht darin, stillzusetzen. Mir war das früher gar nicht so klar, aber ich bin immer dabei, also selbst jetzt, wie ich hier so hin und her drehe.
Die Leute sehen es nicht leider über Video, aber die Coco dreht mit ihrem Drehstuhl die ganze Zeit so hin und her, was ich ziemlich witzig finde, weil das ja jetzt genau zum Thema passt.
Ich habe auch was zum Fummeln.
Ja, sehr gut. Hier diverse. Fidgets. Fidgets sind auf jeden Fall Gold wert.
So kleinen Bewegungssachen, so Fidget-Sachen oder so mache ich viel, aber dass ich immer laufen möchte oder so, das war jetzt nie so das Ding oder irgendwie immer tanzen möchte. Ich bin auch einfach unsportlich.
Relativ. Aber das ist ja auch wirklich ein Klischee. Und daher sind ja auch so viele Mädchen, die, diese Kleinen, wie du gesagt hast, die Verträumten, die so ein bisschen ne, mit dem Schmetterling mitfliegen und die einfach diese Unruhe in sich selbst tragen. Also das ist ja auch von den weiblich geprägten Personen mit ADHS, dass die einfach oft angepasster sind, weil man das auch so von Mädchen erwartet, ne? Dass die irgendwie ruhiger, lieber, das trifft natürlich nicht auf jede Biografie zu. Es gibt natürlich auch die Mädels, die sich hauen und auf den Baum klettern und dies und das. Aber daher wurde es ja auch in der Diagnostik gerade früher, also eher den Jungs zugeschrieben. Und viele kleine Mädchen oder auch dann Frauen sind da einfach rausgefallen aus dem Raster, was ja auch irgendwie diese Tragödie beschreibt.
Ja, also ich definitiv auch. Also als ich klein war, war das halt für Mädchen noch gar nicht irgendwie ein Thema. Mhm.
Und du bist ja noch mal ein Stückchen jünger als ich, ne? Das ist schon echt noch nicht lange in den Köpfen der Pädagogen, der Ärzte, der Psychologen sogar. Das ist wirklich noch relativ jung, diese ganze weibliche Zuordnung und vor allem auch die Erwachsenenzuordnung.
Hm. Ja.
Spannend. Ja, krass. Warte mal, eben hatte ich auch noch einen Gedanken, was ich dich noch fragen wollte zu dem... Ach so, nee, genau, dass ja auch das Haar oft sich versteckt einfach in den Gedanken. Ne? Und das hast du ja selber ja. schon beschrieben, ne? Dass man aus so Gedankenspiralen nicht rauskommt. Das kann ja auch sehr hyperaktiv sich zeigen, das Gehirn. Ja, krass.
Ja, ja, dass sich das Gehirn an irgendeinem Thema weg so dran frisst und dann irgendwie nicht mehr loslassen möchte. Sowas auch. Oder eben dass man eben, also das ist ja auch einfach dieses Aufmerksamkeitsding, dass man eben immer dass man total leicht abgelenkt ist und dann hyperaktiv sozusagen gedanklich springt. Mhm. Ich hatte es auch schon öfter, dass ich gefühlt mit irgendjemandem telefoniert habe oder geredet habe allgemein und ich dann plötzlich sowas sage, oh, da ist eine Katze. Oh,
süß. Schön. Ja. Es ist, also ich habe ja auch viele ADHS-Menschen in meinem Umfeld und das ist immer spannend auf jeden Fall. Ich finde, das bereichert das Leben und die Sichtweise sehr und führt oft zu sehr lustigen Momenten. Ja. Und Ich habe eine Frage noch am Schluss, würde ich sagen. Ich gucke mal gerade auf meine schlaue Uhr. Wir müssen langsam leider zum Ende kommen. Aber mich würde noch mal interessieren, was würdest du jetzt in deinem aktuellen Erwachsenenleben, so im Berufsleben, im Alltag, dein täglich schlimmster ADHS-Feind, also dein innerer, also das, was dich wirklich so am meisten Kraft kostet und nervt an ADHS?
Ich hätte eigentlich schon fast wieder zwei Dinge.
Hau raus. Wir nehmen auch zwei.
Halt, das eine ist eben dieses Emotionale, dass ich mir auch manchmal selbst nicht so krass vertrauen kann, weil ich weiß, ich steigere mich sehr in Sachen hinein teilweise und dass ich dann mir nicht selbst vertrauen kann, dass das jetzt, wo ich mich reinsteige, wirklich so ist, so das wert ist. Mich so reinzusteigern. Und zum anderen eben, Aufmerksamkeit, Konzentration. Sei es jetzt in einem Meeting oder sei es auch jetzt, wenn ich eine Aufgabe habe, die ich programmieren muss und ich kein Interesse dafür habe, sowas.
Ja, spannend. Ja, klingt so. Krass. Aber ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese Insights, weil ich glaube, das ist halt genau das, was nahbar macht, ne? So eine persönliche Geschichte hinter diesem Unwort. Also man hat ja schon das Gefühl, man nervt alleine, wenn man das Wort ausspricht oder dieses Kürzel, die Leute. Also ganz so schlimm ist, ich habe auch ein super offenes Umfeld, ne? Also ich habe nur manchmal das Gefühl, man muss sehr vorsichtig sein, mit wem man darüber redet. Und das finde ich schade, weil über Depressionen kann man irgendwie mit fast jedem reden. Nicht, dass das jetzt vergleichbar ist, weil das eine ist eine psychische Erkrankung, das andere ist eine Funktionsstörung. Aber man kann ja schon recht viel Deep Talk betreiben mit vielen Menschen. Aber ADHS nervt die Leute manchmal, warum auch immer.
Ich weiß auch nicht. Aber vor allem kann man mit ADHS-Leuten Deep Talk betreiben.
So das ist das.
Freut mich sehr, ja.
Auf jeden Fall. Ich finde es auch sehr bereichernd und ja. Ne? Kann man natürlich auch wieder nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich glaube, dass auch dein Umfeld da sehr bereichernd und wertschätzend ist und das finde ich ziemlich cool. Ja. Cool, ach Mann, jetzt fallen mir so viele Fragen ein. Also es gibt noch so viele Bereiche, über die man irgendwie quatschen könnte. Aber wer weiß, vielleicht machen wir einfach noch eine Folge.
Wäre ich dabei.
Ey, vielleicht machen wir mit Carrie zusammen.
Ich mag Carrie auch sehr
total,
gerne.
Total, total. So, und hat jeder ja so ein bisschen seine Eigenheit. Und das ist schon spannend, ne?
Ja, wie es sich unterschiedlich ausprägt.
Voll.
Definitiv.
Ach, schön. Ja, vielen Dank. Ey, also, es war echt schön, mit dir zu quatschen, weil das auch so nochmal eine ganz andere Perspektive reinbringt, finde ich. Ich fand diesen Beziehungsaspekt auch super spannend. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Ja, immer gerne.
Man sieht sich.
Man sieht sich. Ihr da draußen auch einen wunderschönen Tag euch noch. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Wie ihr ja festgestellt habt, hat sich hier so ein bisschen was verändert bei Commit Mich. Und ich bin angewiesen auf eure Themenideen, denn ich weiß gar nicht so richtig, ob ihr mich als Solonummer auch ertragen könnt. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr bei Instagram oder über die E-Mail-Adresse mir ein paar Ideen zukommen lassen könntet, was euch interessiert. Ihr könnt auch bei Spotify kommentieren tatsächlich. Ich hoffe, dass ich nichts übersehe. Und am einfachsten wäre einfach, mir über Instagram in einem Kommentar oder in einer Nachricht einen Beitrag zukommen zu lassen. Dann kann ich sicher gehen, dass ihr interessiert seid an einem Thema. Und ich würde super gerne weitermachen und für euch da sein und spannende Themen ausgraben und zermürben und zersetzen, wie ich das so gerne mache. In meiner ganz emotionalen Karo-Art.